Herzlich willkommen bei Spielmacher. Fußball von allen Seiten. Der Fußball-Podcast, der versucht, in jede Ecke des runden Balles zu schauen, in die strahlenden und in die auch mal kein helles Licht scheint. Heute haben wir einen Fußball-Weltmeister zu Gast. Ein Mann, der 20 Jahre mit dem DFB-Team unterwegs war und eine sehr spannende Aufgabe hat. Professor Dr. Hans-Dieter Herrmann.
Spielmacher. Spielmacher. Der EM-Talk mit Sebastian Hellmann und 360 Media.
Herzlich willkommen.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Freue mich auch.
Bitte erklär doch mal, was du machst.
Sportpsychologie. Also ich bin Sportpsychologe und das Hauptthema ist, dass der Kopf mitspielt im Fußball. Also dass wir wissen, wann wir unsere Energie gut einbringen können, wann wir uns ein bisschen zurücknehmen können. Wir brauchen gute Konzentration. Ein Team muss gut funktionieren. Und in diesem gesamten Bereich von Kopf und Körper und Menschen untereinander, alles muss zusammenspielen. Damit beschäftigt sich die Sportpsychologie und das ist mein Feld.
Du bist also erstmal ein Beobachter sozusagen.
Ja, ich bin ein Beobachter. Unter Umständen bin ich auch jemand, der erstmal was misst. Also es gibt ja heute viele Möglichkeiten, Daten aufzunehmen. Auch das kann sein. Also die Sportpsychologie bedient sich in der Diagnostik auch verschiedenen Messaufnehmern. Aber im Prinzip ist es wichtig, dass ich ein Teil des Teams sein darf und mitkriege, was passiert.
Fühlst du dich als Weltmeister?
Nein, wollte auch schon vorhin intervenieren, als du mich als Weltmeister vorgestellt hast. Ich war da dabei. Ich hoffe, ich konnte was dazu beitragen. Es ist eine großartige Geschichte, bei einer WM überhaupt dabei sein zu dürfen. Und wenn es dann so gut ausgeht, dann feiert man, aber in erster Linie feiert man das Team. Und insofern, die Spieler und Trainer sind Weltmeister und wir Betreuer drumherum haben Support geliefert.
Muss man als Sportpsychologe so bescheiden sein, Hans?
Bescheiden? Es ist sicherlich auch so ein persönlicher Ansatz, aber die Psychologie hat ganz viel auch mit Vertraulichkeit zu tun. Sich selber nicht zu wichtig nehmen. Viele Sportler auch, die zu einem kommen, wollen nicht unbedingt, dass man mit irgendjemand drüber redet. Und eigentlich dürfen wir es auch gar nicht, wenn man Schweigepflicht. Und das bedeutet, dass die Sportpsychologie ganz gut aufgehoben ist im Hintergrund. Nicht so viel Interviews gibt oder sonstiges, sondern dass sie stattfindet, aber eben eigentlich nicht für die Öffentlichkeit ist.
Du bist unser erster Professor, glaube ich, was uns sehr freut. Wir sind hier in Köln und sitzen uns gegenüber, was mich auch sehr freut. Und wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Ich finde deine Art einfach außergewöhnlich gut. Und vielleicht kannst du uns erklären, wie man den Kopf trainiert? Weil alles andere ist ja irgendwie ganz toll trainiert bei den Sportlern, mit denen du zu tun hast.
Ja, den Kopf zu trainieren, das ist sozusagen die Steuerzentrale zu trainieren. Weil ohne Kopf kann unser Körper gar nichts. Auch wenn man manchmal den Eindruck hat, das machen alles die Muskeln. Das Trainieren ist zunächst einmal in dem Bereich, dass man sagt, ich brauche eine Aktivationsebene, die mir jetzt für die Leistung hilft. Das heißt, bin ich zu aufgeregt, brauche ich ungefähr meine Mitte, bin ich irgendwie zu lasch drauf, muss ich gucken, dass ich mich aktivieren kann. Das kann ich rein körperlich machen, das kann ich aber auch geistig machen. Das geht ganz viel, es geht mit Vorstellungen. Wir arbeiten ohnehin viel mit Vorstellungen. Das Stichwort dazu ist mentales Training.
Nämlich, also Vorstellung heißt Bilder? Oder?
Ja, Bilder im Kopf, ganze Videos sozusagen im eigenen Kopf laufen ab. Und wenn diese Videos gut laufen, dann bin ich auch gut vorbereitet auf das, was kommt. Selbst wenn diese Videos sich nicht mit der Wirklichkeit später treffen, habe ich aber verschiedene Handlungsmuster sozusagen im Kopf schon trainiert und kann sehr schnell umschalten. Und ich greife praktisch auf solche Vorstellungen zu, die ich aber vorher trainiert habe.
Also wenn ich jetzt Trainer bin und die Muskeln trainiere, dann weiß ich ja, wenn ich die und die Läufe mache oder die und die Gewichte mit den und den Wiederholungen, wird es bei einem Gros der Mannschaft bei 80, 85, vielleicht 90% Fortschritte geben in der Schnelligkeit, in der Maximalkraft und so weiter und so weiter. Wenn du jetzt dahin gehst, du arbeitest ja mit Menschen und mit Köpfen, mit Individuen, mit Charakteren, da ist es ja nicht so. Also du kannst ja nicht sagen, okay, für die 90% funktioniert das alles. Wie selektierst du das? Wie funktioniert das?
In erster Linie durch die Rückmeldung der Sportlerin, der Sportler und natürlich auch der Trainer. Manchmal sieht man es auch am Ergebnis. Man sieht einfach, dass da, wo jemand eher hängen geblieben ist, kommt er jetzt durch, hat bestimmte Hürden überwunden, die für ihn vorher sehr schwierig waren oder sie. Das sind die Rückmeldungen, die wir zunächst mal haben. Wir haben natürlich auch, wenn wir Daten aufnehmen, Gedankenschnelligkeit, Umschaltfähigkeit, dann können wir tatsächlich auch sehen, jemand verbessert sich, wenn er etwas trainiert im psychologischen Bereich oder ist zum Beispiel schneller wieder entspannt, kann besser mit Drucksituationen umgehen, dann haben wir es sogar als Daten. Aber in allererster Linie geht es ja darum, was kommt raus im Spiel, im Turnier, in einem Wettkampf. Und da brauchen wir die subjektiven Rückmeldungen der Trainer und Sportlerinnen und Sportler.
2014 seid ihr als Team Weltmeister geworden. Das war eine besondere WM. Sie waren in Brasilien. Es gab das Campo de Bahia, wo die Mannschaft ein ganz tolles Gefühl entwickelt hat, glaube ich, alle zusammen in unterschiedlichen Häusern waren, unterschiedliche Aktivitäten zusammen gemacht haben. Hast du gespürt, dass da was Großes entstehen kann? Vielleicht auch in Bezug auf die Europameisterschaft jetzt? Das war ja dein Turnier, was du noch betreut hast. Merkt man das?
Ja, man spürt das schon, aber eher im Prozess. Also wir hatten die Vorbereitung, war nicht ganz einfach vorher, vor der WM 2014. Es gab etliche Schlagzeilen, leider auch einen Unfall bei einem Teambuilding. Und das hat zunächst mal die Stimmung schon auch gedrückt, dass solche Themen überhaupt im Raum waren, neben anderen Themen. Und dann spürt man aber, auf einmal fügen sich die Dinge. Vorher baut man wie so Puzzlesteine, legt man so hin und dann kommt ein Turnier und setzt diese Puzzlesteine zusammen und man spürt, wow, das gibt immer mehr ein Bild. Und dann kam dazu, insbesondere in der Vorrunde, dass die Mannschaft über Hürden drüber gekommen ist. Es gab Spiele, die standen spitz auf Knopf und es war nicht so klar, kommen wir weiter. Und die Mannschaft hat gemeinsam auch Rückschläge bewältigt und hat sich entwickelt. Und dann hat man mit jedem Spiel gespürt, wow, hier entwickelt sich etwas. Und es ist mehr als beim letzten Mal. Davor war eine Europameisterschaft in Polen und der Ukraine. Und man merkt, wow, jetzt sind die Spieler noch näher zusammen. Jetzt helfen sich noch mehr. Und das spürt man so in der B-Note. Und sagt, jetzt könnte mehr sein. Es ist Sport, es kann immer noch viel schief gehen, wie man jetzt auch im Viertelfinale gegen Spanien gesehen hat bei der letzten EM.
Es ist ja jetzt offiziell Hand.
Hand, habe ich auch gelesen. Toni Kroos hat schon die richtigen Kommentare dazu abgesetzt. Ja. Aber da kann natürlich immer noch viel sein, aber man spürt, hier wächst was zusammen. Und man merkt das vor allem auch in der Kabine, vor- und nachspielen. Da ist ein besonderer Spirit dann drin.
Da bist du dann ja auch dabei, aber kommt denn der Trainer dann zu dir? Also du trainierst ja oder hast nicht nur Fußballmannschaften begleitet, sondern auch Einzelsportler, ganz viele tolle Athleten. Kommt da mal jemand zu dir, also ein Trainer von außen und sagt, du Hans, finden die Puzzleteile sich? Ich weiß es nicht so ganz genau. Hast du das Gefühl, es fügt sich was zusammen oder ist das ein Prozess, der parallel abläuft sozusagen?
Nee, das kann schon sein, dass dein Trainer kommt und sagt, wir haben die und die Impulse gesetzt, aber ich sehe noch nicht viel davon. Was hast du für einen Eindruck? Und so, also das ist, über sowas sprechen wir dann auch. Mhm.
Du hast mich mal gecoacht. Da habe ich dich angerufen, das ist schon länger her, und habe dich gefragt, ob wir uns mal treffen können. Es ging um meine Arbeit als Moderator. Manchmal steckt man ja irgendwie in der Sackgasse und weiß nicht so richtig, ist das der richtige Weg? Muss ich was verändern? Und dann bin ich zu dir gekommen. Auf was guckst du als erstes, wenn jemand zu dir kommt und fragt, ob du ihm helfen kannst?
Ich habe keine Muster dabei und ich versuche zunächst mal einfach denjenigen auf mich wirken zu lassen, aber ohne, dass ich irgendwas abgreife, also Körpersprache oder ist jemand unsicher oder erzählt da viel vorweg oder so, sondern ich versuche zunächst mal nicht Therapeut oder Psychologe zu sein, sondern jemand in der Situation so wahrzunehmen, dass wir überhaupt eine Ebene haben, um gut miteinander sprechen zu können. Also eigentlich wie distanzierte, gute Bekannte. Und da hoffe ich auch für mich, dass ich auf dich zum Beispiel jetzt den Eindruck mache und sage, auch mit dem kann man reden. Das ist nicht einer, der mich gleich abcheckt und irgendwelche Dinge monitort, sondern ich versuche, dass wir beide eine Atmosphäre haben, indem wir erstmal gut sprechen können, sodass die Dinge auch auf den Tisch kommen, um die es eigentlich geht.
Also ich war beeindruckt und erschrocken zugleich, weil du mich so gut lesen konntest. Oder ich so gut zu lesen bin oder so einfach zu lesen, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Das ist schon etwas, da musste ich so ein bisschen mit umgehen. Also ich habe dir Dinge erzählt, du hast mich Sachen gefragt, ich habe versucht, die bestmöglich zu beantworten und hast solche Schlüsse gezogen, wo ich gedacht habe, also woher weiß der das jetzt? Also warum kann der sich so gut in mich hineinversetzen? Ist das eine Art Gabe? Kann man das lernen? Kannst du so gut mit Menschen umgehen?
Also erstmal vielen Dank. Ich glaube, das Thema ist dabei ganz stark auch Erfahrung. Nämlich es gibt doch immer wieder Muster, in denen Menschen vor allem auch unter in Drucksituationen oder auch in Entscheidungssituationen, wo sie ihren Weg neu gehen wollen, wo man grob sagen kann, der und der Mensch, der mir das gerade erzählt, dahinter steht oft die und die Thematik. Und die versuche ich dann vorsichtig abzufragen, ist es die Thematik? Und da kann ich natürlich auch daneben liegen. Aber dadurch grenze ich sozusagen das Feld ein, in dem wir arbeiten, und frage dich, erlebst du das auch so und so? Oder ich könnte mir vorstellen, bei dir kommt dann diese und jene Frage auf. Und wenn ich dann es gut gemacht habe, dann trifft das auf Resonanz und mein Gegenüber weiß, oh, da ist jemand, der versteht mich auch, und ich traue mich dann weiter zu erzählen, und so können wir uns zusammen auf den Weg begeben.
Also ich hatte das Gefühl, dass du unheimlich viel Ruhe vermitteln kannst. Also man ist natürlich ein bisschen aufgeregt, wenn man jetzt einen neuen Coach hat und Dinge bespricht, und ich hatte nach kurzer Zeit das Gefühl, es ist alles gut so. Was ja auch spannend ist, also es kommen ja unterschiedlichste Menschen zu dir, es kommen Silberrücken, Alphatiere, was auch immer, oder Leute, die gerade so ein bisschen an ihrer Leistung zweifeln, und du bist ja ein Mensch, wie jeder andere auch, der Leute sympathischer findet oder nicht so sympathisch, mit denen vielleicht zunächst offener umgeht oder etwas zurückhaltender. Wie kriegt man das hin? Du musst ja jedem das Gleiche geben.
Tatsächlich habe ich mir mal eine kleine Methode zurechtgelegt. Also das eine ist zunächst mal, dass ich mir versuche, ein Bild zu machen von jemand, und das wirkt natürlich auf mich, und wenn ich das Gefühl habe, oh, ich glaube, das ist überhaupt nicht mein Fall. Und es gibt natürlich Menschen, die haben Weltbilder, und ich denke, oh Gott, was mache ich denn jetzt damit? Da möchte ich mich eigentlich gar nicht einbringen. Dann versuche ich, das für mich als Herausforderung zu definieren und sage, wenn einer kommt, der mir eventuell unsympathisch ist oder wo ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, was er gerade sagt, dann sage ich, jetzt zeig, dass du Profi bist. Gib dein Bestes. Und dann haben wir natürlich auch ein paar Fragetechniken, in denen man schneller dann auf den Punkt kommt. Und die helfen mir dann auch, mich zu orientieren bei der anderen Person. Aber ich mache aus dieser Situation eine Herausforderung für mich und sage, du, wenn einer sehr angenehm ist und viel erzählt und es sowieso läuft, dann ist gut. Aber wenn nicht, dann kannst du zeigen, ob du ein Profi bist. Und das ist sozusagen dann meine Challenge mit mir selbst. Weil ich möchte genau, dass jemand, der kommt, das Gefühl hat, er kriegt eine gute Leistung von mir auch.
Und wenn es so gar nicht matcht, dann kommt auch mal jemand zu dir nach und sagt, Hans, sorry, irgendwie, ich glaube, wir passen nicht zusammen. Nicht, ob das gut ist oder schlecht, sondern es funktioniert nicht. Oder andersrum genauso? Gibt es sowas auch?
Es gibt Themen, wo man sagen muss, ich glaube, wir kommen einfach nicht zusammen, und da gibt es andere, die können das bestimmt besser, und ich weiß dann auch meistens, wer mehr tickt, so wie derjenige aus meinem Umfeld. Das kann wirklich sein. Die Klienten sagen es einem selber selten, die kommen einfach nicht mehr. Und das gibt's natürlich auch. Manchmal bin ich überrascht, dass ich sie Jahre später sehe und sie sagen, Mensch, es war toll, weil da und da, aber ich konnte dann nicht mehr, weil. Und ich dachte mir dann eher, naja, es hat halt nicht so gematcht. Also das gibt's dann auch. Die Klienten, die sich nicht wohlfühlen bei unserem Job, die stimmen mit den Füßen ab, die kommen nicht mehr.
Okay. Wir sind auch so ein kleiner Wünsch-dir-was-Podcast, Hans. Du kannst dir jetzt wünschen, ob wir uns rückwärts bewegen, chronologisch oder vorwärts. Also mit deinen Anfängen sozusagen im Fußball. Oder du hast ja jetzt gerade deinen Abschied gefeiert mit der Mannschaft nach Jahrzehnten beim DFB-Team. Welche Richtung möchtest du gehen? Möchtest du
Fangen wir am Anfang an.
Gut. Wann hast du gedacht, das ist es sozusagen? Du hast ja erst Medizin studiert und bist dann zur Psychologie gegangen. Wann hast du so gespürt für dich, ja, ich kann das, ich möchte Menschen helfen in den entscheidenden Momenten, dass sie da in der Lage sind, ihr Potenzial abzurufen?
Ich habe als Trainer im Tennis und im Ski habe ich sozusagen mein Studium finanziert und war immer dem Sport verbunden. Und irgendwann habe ich auf einer Fortbildung diesen Professor Hans Ebersberg aus Heidelberg kennengelernt, dessen Assistent ich später wurde. Und da habe ich gemerkt, die Psychologie, ich wusste schon, Therapie, so, das ist nicht ganz meins, dass ich das jeden Tag machen möchte, bei allem Respekt, aber das können andere wahrscheinlich besser, aber der Sport hat mich fasziniert. Und diese Mischung aus mit Mannschaften arbeiten und so den eigenen Werten, die halt im Sport drin sind, das war toll. Als ich Ebersberger kennengelernt habe und ein bisschen mehr in der Stressforschung mitgekriegt habe, auch durch die Uni Köln, durch die Sporthochschule, da gab es tolle Forschung zum Stress im Sport. Das war sozusagen mein Thema, da habe ich gemerkt, ich glaube, da möchte ich tiefer rein.
Hm. Und das hat sich auch alles total entwickelt. Also meine Frau war ja auch Sportlerin, 92, da gab es sowas nicht. Ich glaube, wenn die jemand gehabt hätte, der vielleicht geholfen hätte in den entscheidenden Situationen, nahe an ihre Bestleistung zu kommen, hätte das womöglich auch zu anderen Platzierungen geführt. Im Nachhinein ist es so, wie es ist. Wann ist das so richtig groß geworden? Du warst dann in Hoffenheim auch mit Ralf Rangnick zusammen, hast da Hoffenheim mit groß gemacht, du hast den ganzen Prozess betreut, sagen wir so. Wann hast du gespürt, dass also jetzt auch Fußball, die tollen Helden mit ihren schnellen Autos, bleibt jetzt bewusst im Klischee, und mit ihrem vollen Bankkonto, die sehen jetzt auch mal ein, dass es da noch jemanden gibt, außer dem Trainer, der ihnen vielleicht weiterhilft.
Also es war schon, ich war überrascht, wie gut ich aufgenommen wurde bei der Nationalmannschaft und hatte das große Glück, dass der erste Kapitän, den ich hatte, war der bei der Nationalmannschaft gerade Kapitän war, als ich dazu kam, war Oliver Kahn, der selber viele Psychologiebücher gelesen hatte und eben als Kapitän auch der Mannschaft gesagt hat, das ist wichtig. Jürgen Klinsmann ohnehin, der mich damals geholt hat. Und
2004 war das, ne?
2004, mhm. Genau. Und dann gab es auch einen Confed Cup erst in Deutschland. Das war ein toller Aufgalopp. Und dann gab es dieses Sommermärchen und danach gab es den Film Deutschland ein Sommermärchen. Und innerhalb dieses Films gab es so ein Elfmeterschießen, das wir trainiert haben. Und diesen Film haben viele Menschen gesehen. Und ab dann, habe ich gemerkt, kam viele von außen, auch aus anderen Sportarten, und sagt, das interessiert uns. Ihr habt da Techniken, wie man solche Situationen trainieren kann, die man eigentlich nicht trainieren kann. Was macht die Psychologie alles? Weil die meisten doch das Gefühl haben, Psychologie hat irgendwas mit Therapie und Coaching oder so zu tun. Und plötzlich war klar, Sportpsychologie ist Training im Kopf und Training für den Kopf und kann einer Mannschaft helfen, sich zu entwickeln. Und das wurde durch diesen Film so veröffentlicht. Und danach gab es unglaublich viele Nachfragen, Anfragen. Und dann kamen auch Kollegen zum Zug.
Wie war dieses Telefonat oder dieses Treffen mit Jürgen Klinsmann? Also es war sicherlich ja auch für dich eine Herausforderung zu sagen, ich gehe jetzt zur deutschen Nationalmannschaft, das größte Gut, was wir im Sport haben, immer noch. Es ist ja so, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Hast du gedacht, mache ich super? Oder hast du ein bisschen gebraucht, um zu sagen, ja, mache ich?
Wow, das sind Kindheitsträume. Also da ruft einer an und ich dachte zunächst, es sei ein Radioscherz, weil da war jemand am Telefon und der hat in dieser Art wie Jürgen angeschlagen und das muss man sich wirklich vorstellen. Also er schlägt so oben leicht an und dann ist jemand dran und ich habe natürlich in der Zeitung gelesen, Jürgen Klinsmann wird Bundestrainer. Und dann ruft ein paar Tage später jemand an, der sagt, haben Sie Lust, bei der Nationalmannschaft mitzumachen? Also auch so leicht obendran und mir ist fast der Hörer aus der Hand gefallen und dann auch das Treffen dann in Leipzig bei seinem zweiten Länderspiel. Ich hatte ganz schön die Hosen voll und das sind ja Menschen um Oliver Bierhoff, Andreas Köpke waren dann da und haben sich ein Bild machen wollen von dem, was ich anbieten könnte. Und das sind ja auch Helden meiner Jugend. Ja, und dann, das war also für mich sehr fordernd, aber eine geniale Situation. Und Jürgen hat mir so viel Vertrauen geschenkt, dass ich eigentlich ohne Pitch, er hat auch niemand anderen gefragt, er hat sich nur auf Empfehlungen anderer Bundestrainer, wo ich halt schon war, ich hatte in anderen Sportarten schon ein bisschen einen Namen, und dann hat er gesagt, dann bist du jetzt dabei. Und es ging direkt auf eine große Reise nach Asien mit mehreren Länderspielen. Und dann hatte ich auch die Chance, die Mannschaft kennenzulernen.
Und du warst direkt akzeptiert in dem, das ist ja immer so ein fester Kreis, und ist ja jetzt völlig egal, ob es die Nationalmannschaft ist oder eine Bundesliga-Mannschaft oder eine andere Mannschaft, man muss hier irgendwie da rein, ne? Also in die Mitte, also auch in die Fußballerherzen.
Also ich hatte ganz großes Glück, würde ich so sagen. Ich bin dorthin gekommen und Jürgen Klinsmann damals, deutscher Fußball, hat davor so einen Tiefpunkt noch gehabt bei einer Europameisterschaft, und Jürgen hatte so freie Hand. Und als ich das erste Mal vor der Mannschaft stand, sagte Jürgen Klinsmann den Satz, das ist der Hans, der gehört jetzt hier zum Team dazu und er macht Training im Kopf. Und das, was er macht, ist genauso wichtig wie das, was ich mache. Das war natürlich eine unglaubliche Vorlage. Natürlich hat Jürgen das nicht, ich glaube, nicht wirklich geglaubt, aber er hat mir dadurch so Respekt bei den Spielern verschafft zunächst mal. Und die Sportpsychologie war relativ neu und ein paar nette Themen haben wir auch, so dass relativ schnell jemand auch einen Fortschritt merkt, ein paar kleine Übungen und so. Und dann durfte ich tatsächlich recht früh mit der Mannschaft arbeiten und habe diesen Vertrauensvorschuss gehabt. Und ein paar Spieler werden sicherlich gesagt haben, oh, lass mich mit dem Psycho in Ruhe. Aber das haben sie mir nicht gezeigt, sondern es gab, die haben halt dann keine Fragen so gehabt, diejenigen. Aber andere hatten Fragen, haben sich Zeit genommen, die wollten halt auch gucken, vielleicht ist da was, was mich besser macht. Weil Sportpsychologie, und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, da geht es nicht darum, unbedingt um Defizite zu bekämpfen, sondern es ist eine Art von Optimierungspsychologie. Jemand kann was gut und möchte aber zum Zeitpunkt X noch besser werden. Und wenn das gelingt über sportpsychologische Themen, über mentale Trainings, die es ja in unterschiedlichen Formen gibt, dann merken die Spieler schnell, ich werde hier nicht durchleuchtet und muss über meine Kindheit reden, sondern es geht einfach darum, noch besser zu kicken. Und deshalb ist er da und der will nichts von mir, sondern schlicht und ergreifend ist eine Unterstützung für mich, wie ein Physiotherapeut oder ein Fitnesstrainer auch.
Jetzt sind ja 20 Jahre eine lange Zeit. Also die Themen werden sich vielleicht verändert haben. Der Druck hat sich in jedem Fall verändert. Mediale Aufmerksamkeit und so weiter und so weiter. Viele Faktoren spielen da eine Rolle. Hast du das gespürt? Hat sich die Arbeit verändert?
Ja, die Arbeit hat sich verändert. Die Arbeit hat sich auch deshalb verändert, weil neue Themen dazukamen. Also natürlich auch, vielleicht ist das erstmal so deutlich geworden, als Mario Götze von Dortmund nach München gewechselt hat und einen enormen Shitstorm, den man vielleicht vorher, wenn man das ist harmlos ausgedrückt, über die sozialen Medien bekommen hat. Das heißt, da ist nochmal so ein Player mit dazugekommen, im negativen Fall für Sportler, weil wenn es gut läuft, läuft's ja immer gut. Aber ich kriege halt viele Sportler etwas näher mit in Zeiten, in denen sie verletzt sind, in denen sie sich Sinnfragen stellen, in denen sie ausgesondert sind, in denen sie Ängste haben. Das ist ja dann häufiger auch so mein Thema, damit sie dann wieder andocken können. Aber soziale Medien ist ein großes Thema geworden, die Berichterstattung insgesamt ist noch näher an den Spielern dran. Du selber bist ja ein Teil auch davon. Man ist wirklich auf das Spielfeld gerückt, buchstäblich. Und natürlich auch das persönliche Interesse an einzelnen Spielern, so wenn man jetzt an Dokus sieht oder anderem. Also die Öffentlichkeit ist sehr nah an die Spieler dran gerutscht, was im positiven Fall, im Erfolgsfall super ist, auch für die Spieler.
Ist ja auch eine finanzielle Säule für viele, muss man auch sagen.
Auch das. Genau. Also insofern ist viel, und der Trainer ist eigentlich so eine Art, ja, fast wie man im Englischen dieses Head Coach, dieses Manager eines Teams. Man hat so viele Aufgaben als Trainer dazu, und insbesondere diese Gruppe der Trainer, was sie alles heute im Blick haben müssen, eigentlich wie ein Dirigent eines Konzerts mit vielen Fachleuten, die um die Mannschaft rum sind, auch noch zu führen. Auch dieses Feld hat sich sehr verändert. Und insofern, ja, da hat sich viel getan.
Aber auch das ist ja spannend. Also wenn es so ist, dass es sich verändert hat und einfach auch mehr Quellen, mehr Einflüsse auf jeden Einzelsportler prallen, gibt es ja Spieler, die völlig unterschiedlich damit umgehen. Also die einen pusht es, ne? Also diese ganze Aufmerksamkeit, dieses Blitzlicht, auch die können auch mit dem Shitstorm vielleicht ein bisschen besser umgehen, weil sie sagen, hey, so what, ich bin der Beste, ob jetzt 1000 Leute schreiben, du bist es nicht, ist auch wurscht. Und dann gibt's wieder andere, die sind viel mehr in sich. Und da gibt's ja auch kein richtig und kein falsch. Ne? Also wieso, aber vielleicht aus deiner Sicht, wieso, oder was ist bei dem einen anders, der das alles kann? Vielleicht, ich weiß es nicht, und bei dem anderen, der es nicht alles kann.
Es ist ihre Persönlichkeit und ihre Lebenserfahrung, die sie gemacht haben. Also in der Psychologie wird am ehesten unterschieden, ob man eine Situation, die vielleicht schwierig ist, als Herausforderung interpretiert oder als Bedrohung. Und wenn man etwas als Bedrohung erlebt und einen Misserfolg vermeiden möchte, sucht man einfach an einem anderen Teil seines Hirns, als wenn man eine Situation als Herausforderung definiert und sagt, jetzt schaue ich mal, welche Körner habe ich denn, die ich jetzt hier einbringen kann. Manchmal hat man gute Beispiele, vielleicht sogar schon im Elternhaus oder durch tolle Trainer. Und andere haben sowas nicht. Aber es ist ganz interessant, es gibt auch Sportler, die sehr ängstlich sind und sich deshalb so gut vorbereiten, dass sie eventuell erfolgreicher sind. Also mancher, der sagt, an mir prallt das alles ab. Gar kein Problem. Also ich kann nicht einmal direkt sagen, dieses und jenes Persönlichkeitsmuster macht aus dir einen Weltmeister, in Anführungszeichen. Sondern es ist die Frage, wie du mit deiner Persönlichkeit, und du kannst nicht so tun, wie wenn du ein anderer wärst. Das ist übrigens ein Satz von Kurt Tucholsky, nicht von mir. Aber tu nicht so, wie wenn du ein anderer wärst. Du musst gucken, aufgrund dessen, wie du tickst, was brauchst du, um zum Zeitpunkt X deine beste Leistung abzurufen? Und da gibt's eben dann verschiedene Wege. Und ich muss sozusagen erstmal in die Lage kommen, wenn ich mit jemand arbeiten darf, zu verstehen, wie er tickt. Ich habe also nicht Rezepte und Pillen und Trainings, sondern ich versuche mir ein Bild zu machen und aufgrund dessen etwas sozusagen maßzuschneidern, was ihn oder sie, der jetzt eine tolle Voraussetzungen hat, so gut macht, dass er auch noch so stressstabil ist, dass dann, wenn es drauf ankommt, das Beste rauskommt. Das ist unser Job als Sportpsychologen.
Also ich mag sehr gerne Bilder, also ich versuche auch sehr plakativ zu moderieren. Ich weiß, dass ihr auch viel mit Bildern gearbeitet habt oder du vor allem mit deinem Team. Können wir das plakativ machen irgendwie? Also rein theoretisch gibt es jetzt einen Spieler, der die letzten 3-4 Spiele sukzessive ein bisschen schlechter geworden ist. Der kommt dann zu dir und sagt irgendwie, ich habe bei 80% angefangen oder bei 90% und ich merke, sobald der Anpfiff kommt, kann nicht mehr so schnell laufen, ich kriege die Dinge nicht mehr so um mich herum so schnell mit, ich habe Angst, einen Pass zu spielen, der weiter ist als 15 Meter, weil ich Angst vor einem Fehlpass habe. Was sagst du dem?
Also wir Sportpsychologen, wir sind ja keine Berater im Sinne von Raten, sondern wir versuchen aufzunehmen, was bei jemand los ist und durch Fragen und natürlich auch ein paar Angebote jemand die Möglichkeit zu öffnen, wie gehe ich mit der Situation jetzt um? Und deshalb ist das Wichtigste für mich zu fragen, okay, das und das ist die Situation. Dann frage ich zum Beispiel, seit wann ist das? Was hat sich seitdem geändert? Unter welchen Umständen ist es besser? Gibt es Themen, die dazukommen? Also sind das viele Menschen, die gerade zuschauen oder gerade dann, wenn es wenige sind, hat sich dein privates Umfeld verändert? Also so versuche ich mir ein Bild zu machen, was passiert bei dem Einzelnen oder der Einzelnen, dass sie jetzt plötzlich den Kopf nicht so gut ansteuern kann, damit der Kopf wiederum den ganzen Körper ansteuern kann, damit er so gut ist, wie er schon war. Und das ist hochspannend, weil man kommt dann irgendwann immer auf die Themen, dass jemand sagt, ja, zum Beispiel, meine Einstellung hat sich verändert. Plötzlich denke ich, früher, da wollte ich immer irgendwas erreichen und heute denke ich, hoffentlich versage ich nicht. Und das ist seitdem, sagen wir mal, ich im Publikum ein Plakat gelesen habe und gesagt, der ist das Geld nicht wert. Und plötzlich hinterfrage ich mich selber und will unbedingt das allen beweisen, setze mich unter Druck, denk gar nicht mehr dran, wie kann ich das machen, was ich besonders gut kann, sondern wie kann ich die Leute irgendwie überzeugen? Wie kann ich vermeiden, dass da wieder so ein Plakat kommt? Will es besonders gut machen? Will es anders machen? Obwohl ich doch eigentlich eine gute Methode habe. Und so taste ich mich dann so dran, oder auch die Kollegen würden es sicherlich so machen, um die Welt zu verstehen, um dann zu sagen, vielleicht wenn das und das bislang erfolgreich war und das im Moment nicht so ist, welche Wege siehst du, damit wir wieder so ansetzen können wie damals? Und manchmal ist es nur so ein, schau anders auf die Geschichte drauf. Um es mit einem Bild zu machen, du schießt einen Elfmeter. Ja? Denkst du drüber nach, wo du ihn hinschießt? Ja, da hatten wir auch so schöne lange Zeiten, zum Beispiel im Shootout, vom Mittelkreis bis zum Elfmeterpunkt. Da hat man richtig Zeit nachzudenken.
Das Tor wird immer kleiner statt größer,
möglicherweise das. Ja, ja. Denke ich drüber nach, wo ich hinschieße oder was passiert, wenn ich nicht treffe. Und das beides passiert bei Spielern. Ja, und die Aufgabe ist dann, früher habe ich gesagt, boah, hau ich rechts oben rein. Heute denke ich, hoffentlich verschieße ich nicht. Ja, und deshalb ist so Techniken, wie kann ich mit mir selber an den Punkt kommen, dass meine Gedanken sich auf meine Handlung konzentrieren und nicht auf die Konsequenzen. So etwas üben wir dann zum Beispiel. Und dann gibt's so ein paar Kniffe, die in dem Fall ganz einfach die Themen des Selbstgesprächs sind. Sich selber zu entdecken, wie man sich in den Keller zieht. Ja, und stattdessen ein paar Formen für sich zu haben oder auch Bilder, wie wir, wenn wir da anlaufen, wissen, das mache ich jetzt und ich bin überzeugt davon, dass ich es jetzt kann.
Also Balance ist ja eh ein ganz großes Thema bei Stresssituationen, finde ich. Also ich kann ja nur funktionieren, wenn es um mich herum harmonisch ist, also finde ich jetzt. Persönlich, das spielt ja eine ganz große Rolle. Und vielleicht auch diese Tragweite. Ne? Also Fußball ist natürlich total wichtig, aber am Ende ist es ja auch nicht alles. Ne? Also es gibt da so viele Faktoren, die vielleicht viel wichtiger sind im Leben eines Menschen als das Kicken. Ja? Also ich finde immer, wenn man die Tragweite so ein bisschen runterfährt, hat man viel besseres, sendet man viel bessere Dinge aus.
Also wenn einem das gelingt, ist toll. Es ist von Boris Becker aus seinen erfolgreichsten Zeiten ein Satz überliefert, der das so ein wenig auf den Punkt bringt, was du gerade sagst. Er hat mal in einem Interview einem Reporter die Frage, wie schaffen Sie es, einen Matchball abzuwehren? Hat er geantwortet, das kann ich nicht. Und der Reporter war ziemlich verdutzt. Und er sagt, wenn ich mir vorstelle, das ist jetzt Matchball, ja, dann bin ich nicht in meiner Kraft. Ich mache mir dann eine Aufgabe, die heißt, dieser Ball landet garantiert einmal häufiger im Feld des Gegners als in meinem. Also nicht um Matchball abwehren, ausscheiden, was auch immer, Weltranglistenpunkte verlieren, sondern einfach auf die Situation ganz nüchtern anzugehen. Und wenn man das kann, das nennt man dann auch gerne Konzentration, weil die ganzen Themen drumherum sind belastend unter den Umständen, wenn man sie mit einbezieht in seine Abwägungen. Und so reduziert man das auf das, was jetzt gerade wichtig ist.
Miro Klose, der Weltmeister, war auch zu Gast bei uns im Podcast, Hans.
Oh, welche Ehre, dass ich dann auch da sein
darf. Ja, sogar ganz viele tolle Leute. Also der Bundeskanzler war auch da und Julian Nagelsmann war auch da. Und Miro hat ganz offen erzählt von seinem Loch, dass er keine Lust mehr hatte, Fußball zu spielen. Hat uns auch erzählt, glücklicherweise war dann ein Lehrgang der Nationalmannschaft und glücklicherweise ist er dann zu dir rein, hat er gesagt, also im Zitat, und hat seine Sorgen, seine Ängste geschildert, dass er auf einmal, er hatte immer Lust, Fußball zu spielen und auf einmal hatte er keine Lust mehr und hat dann auch weiter erzählt, dass innerhalb von 2 Wochen mit ein paar Tipps von dir oder mit nach Gesprächen mit dir, dass die Lust wieder da war. Wenn du so eine Geschichte hörst, oder er wird dir das sicherlich auch erzählt haben und du wirst es ja auch gesehen und gespürt haben, ist das für dich ein 3-0 für eine Mannschaft oder wie kommt das bei dir an?
Ja, könnte man so sagen. Ich freue mich total darüber, weil ich würde nie erwarten, dass irgendwie ein Spieler oder Sportlerin, egal aus welcher Sportart, nachher sagt, ich habe bestimmte Themen mit ihm besprochen und so, weil das ist ja schon auch da zeigt man schon einiges von seinem Inneren auch, wenn man das erzählt, über was sportpsychologische Themen oft sind. Und das war natürlich, ich habe mich wahnsinnig gefreut, aber er ist ohnehin ein Spieler. Ich kann dir wirklich sagen, als er 2014 zurückgetreten ist aus der Nationalmannschaft, da habe ich nicht nur ein Tränchen verdrückt, weil da ist ein ganz besonderer Mensch und ein ganz besonderer Teamplayer zurückgetreten, der so einer Mannschaft unglaublich viel geben konnte. Das war natürlich auch seine Akzeptanz meiner Tätigkeit gegenüber, war für mich schon zu der damaligen Zeit schon wirklich toll, weil wenn andere Spieler sehen, dass so erfahrene Spieler auch einen sportpsychologischen individuellen Rat haben. Wir haben ja in der Sportpsychologie auch Teambuildings, da machen alle die Sachen, aber so einen individuellen Rat und die anderen kriegen es mit, das erleichtert es dann wiederum auch dort einen Zugang zu kriegen. Und da hat mir Miro auch sehr geholfen. Und ich bin ihm für meine gesamte Laufbahn im Profifußball sehr, sehr dankbar. Und das war natürlich nochmal, wie man so schön sagt, ein schöner Stein im Garten.
Ja, also ich bin mit Miro auch oft gereist jetzt in der letzten Zeit und haben uns intensiv ausgetauscht. Das ist wirklich einfach ein toller Mensch. Eine kleine Geschichte kann ich vielleicht erzählen. Wir waren dann abends nach einer Sendung im Hotel und haben da ein bisschen gesessen. Die Hotelbar war zu und da war so ein großer Kühlschrank, wo man sich noch irgendwas rausnehmen konnte, also Bier oder was auch immer. Das ist natürlich dann relativ teuer. Irgendeine kostet eine Flasche Bier, keine Ahnung, jetzt 7 € oder 6,50 €. Und dann kamen so 5, 6 Leute, die mit uns unterwegs waren, die eben für den ganzen technischen Support sorgen, was super wichtig ist für eine Sendung, aber eben aus Gründen, die so sind, wie sie sind, nicht so viel verdienen, wie die Leute, die da schon saßen eben. Und dann haben die so kurz auf die Preisliste geguckt und dann, ja, wir holen uns so was anderes zu trinken. So, und dann sprang Miro auf, um Gottes Willen, auf keinen Fall. Also nehmt euch, was ihr wollt. Ich lade euch ein, super, dass ihr das so macht, euren Job und so. Und das hat alle, die da saßen, also die gekommen sind, die da schon saßen, schwer beeindruckt. Also das war eine tolle Geste, aber so mit einer Selbstverständlichkeit und gar nicht von oben herab, oder ich bin jetzt Weltmeister, ich kann es mir leisten. Also das war einfach super nett. Aber er ist natürlich auch so groß geworden, muss man jetzt auch sagen. Also wenn er von zu Hause erzählt, wie er sich Dinge erarbeiten musste und wie streng er erzogen worden ist, das spürt man auch noch bei ihm.
Ja, also bei ihm merkt man wirklich, dass er die Füße auf dem Boden hat und egal wie hoch dekoriert er war, ich glaube, er ist immer noch der erfolgreichste Torschütze auf Weltmeisterschaften.
Exakt.
Dass er immer demütig und bescheiden geblieben ist. Aber nicht genau, also ich glaube sofort, was du beschreibst, eine typische Szene, die ich in abgewandelter Form auch öfter erlebt habe mit ihm.
20 Jahre DFB, gab es noch Highlights oder Lowlights? Was würdest du gerne streichen? Wo sagst du, das hat super funktioniert?
Also ich bin so vielen Spielern dankbar. Das ist schon toll. Man muss es wirklich sagen, die Psychologie war kein Selbstläufer am Anfang. Und so viele Spieler haben mir einfach die Tür aufgemacht. Und Trainer auch. Und da bin ich enorm dankbar. Ein schönes Highlight, was vielleicht jeder denkt so an die Weltmeisterschaft, aber mit den jungen damals Europameistern der U21, die in die Nationalmannschaft kamen, die WM in Südafrika zu erleben. Das war echt auch ein Geschenk. Da war so vieles in den Startlöchern. Neue Leute und die konnten sofort der Mannschaft den Stempel aufdrücken und die Nationalmannschaft sehr verändert. Südafrika war für mich ein tolles Erlebnis. Genauso wie der Confederations Cup 2017 immer noch das letzte große Erfolg eigentlich der Fußballnationalmannschaft. Eigentlich mit einem Rookie-Team. Das waren damals, die meisten waren nicht erste Wahl, die dabei waren, aber das Team hat funktioniert. Das war unglaublich. Da war sich niemand für irgendwas zu schade und jeder, die Bank hat gebebt, wie man sonst eher beim Handball vielleicht in der Halle kennt, ne, wo man so nah dran ist und auch mal eingewechselt werden kann direkt. Es war eine unglaubliche Stimmung. Das war wirklich großartig und schön, das zu erleben. Sicherlich der tiefste Punkt für mich, inklusive der Nacharbeit, und ein ganz großer Schmerz, der Selbstmord von Robert Enke, der die Mannschaft war ja gerade zusammen, er war aber verletzt und nicht dabei und hat sich in der Zeit das Leben genommen. Das aufzuarbeiten, auch in der Folgezeit, das hat mich auch an Grenzen gebracht. Auch die Bombenanschläge 2015 in Paris, wo man einfach sagen kann.
Im Stade de France, wo die Mannschaft dann
in den Katakomben.
Privatbussen irgendwie aus dem Stadion, Kleinstbussen aus dem Stadion eskortiert werden musste.
Was in der Zeit aber auch ein tolles Miteinander mit den Franzosen war, die auch mit unten, Didier Deschamps war öfter in der Kabine, man hat sich so ausgetauscht und eine ganz spezielle Situation, die der Mannschaft schon auch nochmal deutlich gemacht hat, wie viel Glück man hat, wenn es im Leben alles gut läuft. Und das hat man auch danach gespürt. Also so fand eine gewisse Veränderung danach bei den Spielern und dass viele Dinge nicht selbstverständlich sind, weil man lebt ja oft auf der Sonnenseite des Lebens, wenn man nicht gerade sehr verletzt ist. Also das waren schon viele Themen. Und dann 2022 das erste Mal mitgekriegt, wie doch Politik ein Turnier extremst beeinflussen kann in Katar, so dass es auch wirklich Einfluss nimmt auf die Leistung einer Mannschaft. Also das waren so Themen, die dann nochmal ganz neue Aspekte für mich gebracht haben, jedes wieder neu. Und insofern, ich bin einfach wahnsinnig glücklich, dass ich vieles erleben durfte. Aber natürlich diese traurigen Geschichten, die sind tief auch bei mir drin, wobei natürlich ich nicht der Betroffene bin, zum Beispiel Robert und seine Familie. Das nimmt einen dann schon mit. Aber ja, das war eine harte Zeit, auch für viele Kollegen.
Jetzt glaube ich, mir kommt gerade eine Frage in den Kopf, Hans, weil, also wenn du als Mitspieler natürlich einen Mitspieler verlierst, der sich das Leben nimmt, und die Geschichte, seine Frau macht das ja auch sehr gut und öffentlich und möchte anderen Menschen helfen, denen es vielleicht genauso geht. Guckst du da nochmal anders drauf, auf die Geschichte? Weil du weißt ja vielleicht besser als Psychologe, was ihm gefehlt hat oder warum man ihm nicht helfen konnte. Also das ist ja vielleicht nochmal ein anderer Aspekt, ein anderer Blickwinkel. Kann man das so sagen oder ist das falsch?
Das könnte man so sagen. Allerdings, ich schaue nur indirekt drauf, weil durch dieses Unglück, aber auch durch die Stiftung, die entstanden ist, und dadurch, dass sich die Kriterien bei der DFL auch verändert haben, ist heute in den Leistungszentren der Vereine ist die Psychologie sozusagen Pflicht, und es gibt ein Screening für Leute, die sehr stark unter Druck stehen. Das heißt, man versucht, das ist auch ein Learning aus Robert, der ja auch in frühen Zeiten schon, wie wir dann später gelernt haben, oft unter Druck stand, Menschen rauszufinden, die eventuell eine Begleitung brauchen, die eventuell in eine Depression abrutschen könnten, die überfordert sind, rein psychisch. Und deshalb hat sich hier viel getan, von der Seite, dass man sagt, wir wollen früh bei den Jugendlichen sehen, dass es nicht immer nur um Leistung und um mehr geht, sondern es geht auch um psychische Gesundheit. Und das ist auch ein psychologisches Thema. Setzt heute Gott sei Dank aber viel früher an, so dass ich heute Sportler, die auf dieser Ebene, in der ich arbeiten darf, dann ankommen, meistens durch solche Themen schon gegangen sind und auch entsprechende Unterstützung schon haben. Deshalb muss ich heute nicht mehr so drauf gucken. Ich wurde damals auch mehr oder weniger kalt erwischt.
Mhm. Macht man sich den Vorwurf?
Ich habe mir einen Vorwurf gemacht, ja. Ich habe ihn angesprochen auf die Thematik und gemeinsam auch mit unserem Mannschaftsarzt. Und aber Robert hat gesagt, nein, das Leben ist es alles wunderbar, weil ich hatte ihn damals auch zu dieser Zeit, also zumindest 3 Monate vor seinem Tod, das letzte Mal gesehen und habe ihm gesagt, Hand aufs Herz, könnte es sein, dass eine Depression dahinter steckt, hinter dem, und er hat das weit von sich gewiesen. Wie ich dann später erfahren habe, auch durch seinen Berater, hat er sich auf diese Themen auch vorbereitet. Also er wollte auf keinen Fall, dass man ihm, dass diesbezüglich das irgendein Thema wird, auch weil er Sorge hatte, dass er eventuell diese Position im Tor verlieren könnte. Dabei hätte er sich die Sorgen niemals machen müssen. Es gibt heute gute Methoden und auch Medikamente, die ihm da hätten helfen können. Und Jogi Löw würde niemals aufgrund so etwas sagen, oh, dann ist mir das zu unsicher. Aber er hat es damals versteckt. Und das ist auch das Schöne, warum Theresa heute in die Öffentlichkeit geht und sagt, lass uns das nicht verstecken, sondern was dagegen tun. Und das hält dich nicht von guten Leistungen ab. Und deshalb ist immer noch nicht alles ganz einfach diesbezüglich, aber vieles hat sich wirklich gut entwickelt und viele Manager auch und Mannschaftskollegen schauen heute anders, wenn jemand sagt, ich komme gerade an eine Grenze.
Also dein Vorwurf, den du dir gemacht hast, ist, dass du es nicht erkannt hast oder dass du seinen Satz, es ist alles gut, hast du stehen lassen.
Vielen Dank, dass du da nochmal fragst. Ja, also mein Vorwurf an mich selber war, hättest du nicht einfach dranbleiben müssen und sagen, nein, ich glaub dir nicht, komm. Also so dieses, das eben nicht akzeptieren. Ja, weil ich mir schon relativ sicher war, dass da was anderes dahinter steckt. Aber es war 3 Monate vorher, Robert war verletzt, war nicht mal bei der Nationalmannschaft. Ich habe ihn dann auch längere Zeit nicht gesehen. Aber immer dann, wenn man mit jemandem in Berührung kommt und das Gefühl hat, hätte ich irgendwas tun können. Deshalb habe ich mir Vorwürfe gemacht, wobei ich die auch öfter geäußert habe und mir Leute dann gesagt haben, nein, das musst du nicht. Aber es ist schon auch mein Anspruch an mich, dass ich einfach dranbleibe. Und ich hätte mir gewünscht, ich hätte noch weiter nachgehakt, auch wenn er sehr früh abgeblockt hat.
Ist jetzt immer schwierig, wieder zurückzukommen, Hans, aber 22 hast du nochmal als politisches Turnier beschrieben. Scheidet man denn mit aus? Trägt man die Niederlagen dann mit, weil du gesagt hast, du bist nicht Weltmeister, aber bist du mitgescheitert? Ist das dann eine andere Perspektive?
Arne, das ist eine gute Frage. Ich glaube ja, wenn etwas nicht optimal läuft und man ist sozusagen mit zuständig für den Kopf der Spieler, für die Dynamik, die mentale Dynamik einer Mannschaft, dann muss man sich auch fragen, hättest du Dinge besser machen können? Gäbe es noch Impulse, die du eventuell übersehen hast oder? Und deshalb sind, wir nennen das ja gerne Debriefings nach den Turnieren auch immer wichtig, dass man sagt, wo waren eventuell Ansatzpunkte, wo hätten wir noch mehr dran können? Und ich könnte mir vorstellen, dass wir 2022 in Katar es fast zu gut machen wollen und auch vielen Gruppen, die zwar berechtigte Interessen hatten und denen man auch gerecht werden wollte, aber gleichzeitig hat es die Mannschaft auch überfordert, als Symbol zu stehen für alle möglichen Bereiche. Wir haben viele Workshops vorher gehabt, jeder hat sie eingebracht, die Spieler sollten sich ein Bild machen. Aber auch dadurch, dass wir sehr unterschiedliche Spieler haben, auch mit unterschiedlichen Glaubensrichtungen, war das gar nicht so leicht, als Mannschaft sich zu bestimmte Positionierung zu haben. Es gab Spieler, die haben vor dem Turnier gesagt, wir werden dort Zeichen setzen. Und andere sagen, das ist für mich aber schwierig, schon aufgrund meines Glaubens. Da sind viele gar nicht so einverstanden. Und das irgendwie so zusammenzubringen, inklusive auch mit den Erwartungen der Politik und unserer Gesellschaft, die ja da auch nicht an einem Strang zieht, das hat war in der Mannschaft jeden Tag auch ein Thema. Und deshalb würde ich sagen, ja, das hat die Mannschaft beeinflusst. Ich will aber nicht sagen, dass wir deshalb ausgeschieden sind, sondern uns haben einfach 20 konzentrierte Minuten gegen Japan gefehlt, um im Turnier zu bleiben. Und die Mannschaft hat eigentlich einen guten Fußball gespielt, aber nicht in dieser Zeit. Aber ich habe in den internen Diskussionen mitgekriegt, das, was sonst manchmal eher fußballerisch war, eher politisch zu diesem Zeitpunkt. Und das war nicht leicht und hat die Mannschaft auch beeinflusst. Trotzdem, die sportliche Chance war riesig, dass wir weiterkommen.
Dann gab es ja die Doku, wo die Mannschaft richtig auf die Lichtung gestellt wurde, weil der DFB auch keinen Einfluss hatte darauf, was in dieser Doku gezeigt wird. Und die ist viel geguckt worden, die Doku. Die Ansprachen von Hansi Flick sind hinterfragt worden. Es gab das Video mit den Graugänsen, was völlig undifferenziert dann natürlich auch bewertet wurde von jedem, der gefragt wurde, der nicht gefragt wurde. Wie siehst du das so im Nachhinein?
Für mich als Psychologen ist prinzipiell eine Doku, eine immer laufende Kamera, ohne dass man auch sagen könnte, das bitte nicht senden, ist nicht schön für die Privatheit eines Teams. Die WM in Katar war insofern auch eine Besonderheit, weil es gab nur sehr wenig Zeit zur Vorbereitung. Wir mussten sehr viele Dinge, deshalb gab es zum Beispiel auch dieses Video über die Gänse. Wir hatten keine Zeit für ein Teambuilding. Wir haben einfach nur Schlagworte genommen. Es gab so verschiedene Sachen, die der Mannschaft auch gezeigt wurden. Später ist es dann etwas aufgewertet worden, dadurch, dass auch es in der Presse aufgegriffen wurde oder man hat es davon abhängig gemacht. Die Mannschaft war eigentlich ganz, ganz gut drauf untereinander, hat wirklich auch Lust gehabt, dort einiges zu machen. Aber die Tatsache, dass immer eine Kamera mitläuft, führt auch dazu, dass man manchmal überlegt, was sage ich jetzt gerade? Und normalerweise würde ich in einem privaten Umfeld dies und jenes sagen, aber man denkt, läuft gerade die Kamera, lieber nicht.
Hast du dich geärgert, dass das Video so einen Stellenwert bekommen hat und so unterschiedlich bewertet worden ist?
Es ist nicht unterschiedlich bewertet worden, also es ist mehr darüber gelacht worden, weil vor allem Hansi Flick und im ansatzweise auch ich sozusagen sagte, guck mal, der glaubt, er könnte motivieren durch ein paar Vögel. Ja, was natürlich überhaupt nicht so gedacht war, sondern da waren 5 Grundbotschaften für die Mannschaft, die sehr schön an so einem Modell, das ist ein sehr etabliertes Modell eigentlich, und wir hatten, wie gesagt, keine Zeit für Teambuildings oder Ähnlichem, wo wir gesagt haben, das sind ein paar Themen, die können wir für uns übersetzen. Aber das waren 2 Minuten von vielen, vielen Stunden, in denen irgendwas lief und in denen die Mannschaft zusammensaß. Insofern, das hat einen Stellenwert bekommen, den, glaube ich, die Mannschaft gar nicht so empfunden hat. Ja, so ein 2-Minuten-Video ändert da jetzt auch nicht so viel. Aber wenn das mal so eine Eigendynamik kriegt und so ein schönes Bild, ne, wenn eine Zeitschrift dann titelt, der Absturz der Graugänse, dann kriegt das auch so ein Bild. Und ich finde aber, in der Doku kommt eigentlich zu kurz, weil sie auch so genannt wurde, all or nothing, und dann das so bröseln und sieht man nur nothing. In der Mannschaft war eigentlich eine gute Dynamik. Die Jungs wollten richtig Gas geben. Und die Spiele, auch wenn man an Spanien denkt und so weiter, es ist extrem unglücklich gelaufen. Und ich habe keinen erlebt, der sagt, hier ist doch doof, wir sind in Katar oder so, sondern jedem war klar, da war eine WM. Durch so eine Doku und das negative Ergebnis schaut man sich die Sachen von hinten aus an und dann ist irgendwie alles schlecht. Aber da war nicht alles schlecht. Und wir hatten wirklich tolle, motivierte Jungs. Wir hatten auch weitestgehend eine gute Stimmung. Dass das Japan-Spiel am Anfang dann schiefgelaufen ist, das war schon ein Showstopper. Keine Frage. Aber im Nachhinein sehen Dinge, die negativ, wenn man vom Negativen ausgeht, werden viele Sachen, die eigentlich gut eingezahlt haben auf vieles, auch negativ bewertet. Und das ist passiert und natürlich auch ins Lächerliche gezogen. Hansi hat wahnsinnig viel Druck dafür bekommen. Und Hansi hat vorher mit Bayern München alles gewonnen, mit der gleichen Art, mit ähnlichen Ansprachen, ja, wie er sich an die Mannschaft wendet. Und man hat es gefeiert, wie er ist. Und deshalb, wenn man dann so drauf schaut, auf einmal sah das sehr negativ aus. Ich habe das intern gar nicht so erlebt. Aber wenn ich mir nur die Doku angeguckt hätte und nur weiß, wir sind ausgeschieden in der Vorrunde, dann wirkt das schon bitter, obwohl ich es als Interner niemals so erzählt hätte. Nicht, weil irgendwelche Geheimnisse drin sind, sondern da war schon Dynamik. Da war auch ein Wunsch, Weltmeister zu werden.
Ärgert dich sowas? Oder kommt Ärger in deinem Vokabular gar nicht vor?
Doch, doch. Also hat mich extrem geärgert. Das hat vieles auch verändert und hat dann auch was mit der Mannschaft gemacht. Also zu dem Zeitpunkt. Auf was beziehst du jetzt gerade die Frage des Ärgern?
Ja, ob es dich persönlich geärgert hat und aber dann die Tragweite, so wie es rübergekommen ist und bewertet worden ist in der Öffentlichkeit, schließe ich jetzt daraus, oder eine These wäre, dass deine Arbeit dann schwerer wird. Weil wenn du so auf die Richtung gezogen wirst, also gut, das kann ja so nicht funktionieren, musst du ja erstmal wieder die Leute zurückholen, dass sie dir wieder vertrauen. Also das ist jetzt meine These.
Könnte man so meinen. Also glaube ich gerne, aber intern ist den Spielern, die das Gesamte erlebt haben, die Vorbereitung etc., da ist jemand klar, welchen Anteil haben bestimmte Aktionen davor, und das war gar kein so großes Thema. Also ich habe das nicht gemerkt, ich habe das eher von außen gemerkt, also Journalisten haben mich angesprochen und so damit, das schon, und das ist dann schwer, weil man irgendwie in so einer Rechtfertigungssituation ist. Aber da wurde einfach ein Bild, das ich verstehe, also aus journalistischen Gründen, so hochgezogen und stand dann für den Niedergang. Das hat es schwierig gemacht. Aber in allererster Linie nicht meine Arbeit, sondern die Arbeit von Hansi. Und plötzlich haben Leute Hansi ganz anders angeguckt, die ihn vorher angehimmelt haben und auch wirklich aus nicht sehr berufenem Munde meinten, sie sich ein Bild machen zu müssen. Und ich fand, Hansi hat trotzdem, der würde heute auch sagen, das eine oder andere würde ich anders machen, aber Hansi hat alles gegeben in dieser Zeit auch. Aber es hat im Fußball, wenn du keinen Erfolg hast, hast du keine Argumente.
Fußball ist ein öffentliches Geschäft.
Ja.
Das hat viele Vorteile, auch wirtschaftliche, und dann auch extrem viele Nachteile, wenn es nicht läuft, so wie du es gerade gesagt hast. Gab es noch mal eine Situation, wo du dich so richtig gezopft hast und irgendeiner gesagt hat, weißt du was, Hans, du kannst mir mal ganz gepflegt, habe ich gar keine Lust zu? Oder ist das alles immer harmonisch?
Also es gibt ja schon einen Teil auch, der aus einer gewissen Reibung was Gutes entstehen lässt. Also der Wunsch, ein Teambuilding zu machen, damit ausschließlich Harmonie da ist, muss nicht zwingend zu Erfolg führen. Aber natürlich ist auch keine Mannschaft erfolgreich, die untereinander permanent Dissonanzen hat. Aber es ist nicht schlimm, wenn eine Zeit lang eine Mannschaft sich zurecht ruckelt. Auf der einen Seite. Und es gab schon Themen, wo mir aus dem Betreuerkreis, wo ich Gegenwind für etwas bekommen habe. Und da denkt man dann, boah, ist eigentlich im Moment gerade schade. Aber mit Spielern oder Trainern habe ich das nicht erlebt. Aber tatsächlich hatte ich auch mal Zoff mit einem Betreuer.
Ja. Und du warst ja 20 Jahre da. Also das muss ja auch mal einen Konflikt geben.
Ja.
Weil du Oliver Kahn angesprochen hast, ganz am Anfang. Du hast erzählt, er hat viele Psychologiebücher gelesen, also sich auch intensiv mit dem Thema beschäftigt. Wenn ich so von außen auf seine Spielerkarriere schaue, und wir haben ihn ja auch begleitet und oft interviewt und auch als in seiner neuen Position als CEO, für mich war es so ein ewiger Kampf gegen das Lächeln eigentlich, wenn er gespielt hat oder wenn er rausgegangen ist. Und ich fand das so schade, weil er war ja ein wirklich guter Torwart und war auch ein Leader. Ich glaube, er hat der Mannschaft auch ganz viel gebracht. Wenn wir es jetzt wegnehmen von Oliver Kahn, sondern allgemeiner handhaben, warum gibt es Menschen, die so in sich sind und das, was sie geleistet haben, gar nicht so richtig genießen können?
Also er hat in seinem Buch geschrieben, dass er selber damit am traurigsten war, dass er diesen Persönlichkeitszug hat und dass er viele Dinge eben nur erarbeiten konnte, also wirklich unter Hochanspannung etwas zu tun. Das war jedes Training auch wichtig, so nach dem Motto, an jedem Tag, in dem ich nicht trainiere, trainieren andere, hat sich enorm unter Druck gesetzt, was ihn sehr weit gebracht hat. Mhm. Aber ihn trotzdem deshalb nicht seine Persönlichkeit so verändert hat. Und so geht's auch anderen mit anderen Themen. Und das meinte ich vorhin, tu doch nicht so, wie wenn du ein anderer wärst. Du musst dann eben mit dem Ding umgehen, was du so mitbringst. Also auch durch Psychologie werden nicht Menschen plötzlich ganz andere. Und Oliver Kahn hat selber oft genug auch beschrieben oder hat in diesem Buch auch sehr schön beschrieben, ich stand mir im Weg, dass ich mich so unter Druck gesetzt habe, dass ich mir fachlichen Rat geholt habe, wie ich damit umgehen kann. Und wenn man das so von außen ansieht, da sagt man, mein Gott, hat er manchmal überzogen, so wie vielleicht andere auch. Aber ich glaube, er hätte es gern auch anders gemacht. Wobei, wer weiß, ob er so weit gekommen wäre, wie er gekommen ist. Das war ja irgendwie auch ein gewisses Erfolgsrezept, auch wenn er da seine Ressourcen echt angegriffen hat.
Weißt du vorher, heute hält mein Torwart gut, also euer Torwart? Oder sitzt du manchmal auf der Bank und denkst, vielleicht fehlt heute ein bisschen was?
Nein, aber also ich weiß es eigentlich nicht und schon gar nicht aus der Kabine. Und ich musste auch feststellen, Stimmung vor dem Spiel noch im Hotel oder beim Aufwärmen oder so, sagt noch nicht direkt was über die Spielleistung aus. Ich war immer wieder über mich überrascht. Ich sage, heute, na, es fühlt sich unheimlich gut an. Und dann, der Sport hat ja so viele Freiheitsgrade. Es passieren Dinge, die plötzlich aus einer hervorragenden Voraussetzung plötzlich ein krummes Spiel werden lassen. Also bei Torwarten ist mir manchmal aufgefallen, dass wenn ein Rückpass kommt und der Ball direkt dann wieder ins Feld geschlagen wird, weit, wenn da ein krummes Ding rauskommt, das scheint Torwarte zu beschäftigen. Und dann habe ich öfters das Gefühl gehabt, ist er nicht ganz so in seinem Saft, wie er sein kann. Aber das ist eigentlich die einzige Situation, an der ich es feststellen konnte, dass es manchmal seine Fortsetzung fand. Und der erste Ballkontakt, wenn der schief geht und die Leute sagen, das bleibt, scheint mir so im Kopf zu bleiben. Aber das ist auch das Einzige, wo ich sagen würde, da könnte ich vorher ein bisschen was sehen, wenn es überhaupt richtig ist.
Interessante Beobachtung. Jetzt bist du ja nicht mal beim DFB. Du hattest Jürgen Klinsmann, du hattest Joachim Löw, du hattest Hansi Flick, kurz Rudi Völler, jetzt Julian Nagelsmann. Jetzt kannst du ja ganz unbefangen sagen, wer war der Beste?
Also das ist, sorry, du warst natürlich so, oh, der ist Psychologe, der redet sich jetzt irgendwo so raus, aber jeder mit seinen Stärken, also dass ich jetzt zum Beispiel Julian Nagelsmann nochmal erleben durfte.
Was macht er anders? 36. Oder warum? Ich meine, das wollte ich gerade sagen, ist viel jünger.
Ja.
Spürt also, man das?
Man spürt das, das muss aber nicht unbedingt besser heißen, aber man spürt eine unglaubliche Energie in diesem ganzen Trainerstab. Also die drei, auch Sandro Wagner und Benji Glück, das fügt sich unglaublich und dahinter ist eine enorme Kraft, die auch aus Selbstbewusstsein steht, aber die nicht arrogant ist, dieses Selbstbewusstsein. Wir wissen, wie es geht, sondern Fragen hat, Ideen hat, Dynamiken auslebt und das ist echt schön zu sehen. Und die Jungs jetzt gerade, das spürt man auch, die lassen sich mit begeistern. Also da geht jemand sehr voraus und Julian hat ja gerade auch ein bisschen erzählt, wie er an die Dinge drangegangen ist, wo er sich Beispiele geholt hat in seinem Coaching aus dem Basketball und anderes. Das ist schon faszinierend. Auf jeden Fall ist das eine enorme Stärke, so dran zu gehen. Andere Trainer wie Jogi Löw haben mit einem unglaublichen Vertrauensvorschuss gegenüber den Spielern gearbeitet. Ich glaube, du wirst nie, wenn du ihn interviewt hast, auch nur einmal.
Bei uns im Podcast übrigens.
Schön, ja.
Natürlich.
Auch ein böses Wort über Spieler. Oder auch für mich persönlich, wenn ich das Gefühl hatte, ich lag irgendwie daneben und hatte, hab gedacht, ich hätte Jogi, das hätte ich besser machen müssen. Jogi ist immer milde, weil er davon ausging, jeder gibt sein Bestes. Und das war schon schön zu spüren. Für die Spieler mit viel Vertrauen, für das Umfeld wie mich mit viel Vertrauen. Eine ganz große Stärke und hat dadurch den Spielern auch ermöglicht, sich so zu entfalten, sogar Weltmeister zu werden oder jungen Spielern beim Confed Cup Vertrauen zu geben. Also das war toll. So kann man bei jedem Trainer etwas rausziehen, der zu ihrem Zeitpunkt etwas sehr Gutes machen konnte.
Ich schmunzle immer so ein bisschen drüber, wenn das heißt ja die Ansprache ganz am Ende, die letzte vorm Spiel, das muss ja nochmal ganz viel freigesetzt haben. Ist sicherlich so, es gibt Menschen, die können unheimlich begeistern. Also Jürgen Klopp zum Beispiel, den habe ich ja auch selber oft erlebt, da musst du einfach brennen, wenn du was für den tun kannst oder sollst. Ist das so? Lässt du dich da auch mitreißen? Also was macht dich heiß sozusagen? Also wann merkst du, jetzt entsteht was? Ist das tatsächlich so eine letzte Ansprache oder ist das ein Mythos?
Ach, so ein Mythos ist es nicht. Also insbesondere dann nicht, wenn sie nicht gut ist. Das nehmen die Spieler irgendwie mit. Und man spürt also das ist ja nicht so brausender Applaus und Standing Ovations, aber die Spieler sind emotionalisiert. Und ein Trainer hat zwei Möglichkeiten. Er kann Worte finden, die Spieler emotionalisieren. Oder er kann selber emotionalisiert sein, um dadurch die Spieler mitzureißen am eigenen Beispiel. Und manche können beides. Und das spüren die Spieler unglaublich, dass der Trainer, vor allem wenn es zu dem passt, wie der Trainer sich vorher im Training verhalten hat. Ja, es macht nichts, dauernd nur rumzuschreien, theoretisch, um dann zu sagen, ich vertraue euch, weil ihr seid die Besten. Sondern wenn das so passt, wenn es authentisch ist und die Spieler spüren, da sagt er was, das passt zu dem, was vorher war. Und er hat richtig Lust, mit uns was zu machen. Ja, und das geht dann durch diesen Raum. Meistens sind nur wenige bei der Ansprache dabei, die ja in der Kabine nur sehr kurz ist, aber oft im Hotel etwas länger noch. Und da passiert was. Und da kann man es echt auch versemmeln. Also das ist so die größte Gefahr, dass ein Trainer es versemmelt und so lange redet, weil plötzlich jeder Spieler merkt, hey, der ist sich richtig unsicher. Weil sonst redet er nicht so lang. Also insofern, das hat schon was, diese letzte Ansprache und dann nochmal in der Kabine nochmal aufgreifen. Auch eins der großen Talente von guten Trainern.
Es gibt ja unterschiedlichste Herangehensweisen. Christoph Daum hat die Spieler über Lünekohlen gehen lassen. Das war so der erste ganz große Aufschrei. Was ist denn jetzt los? Dann werden Adler mit in die Kabine gebracht. Man muss es ja auch richtig einsetzen. Ne? Also wenn ich bei Spieltag 1 mit dem Adler anfange, muss ich ja bei Spieltag 10 spätestens mit dem Elefanten kommen oder sowas. Also wie dosiere ich diese heute ganz wichtig, nächste Mal noch wichtiger und jetzt ist aber am Spieltag 5, jetzt ist aber super wichtig. Also ich muss es ja irgendwie ins Verhältnis setzen.
Ja, sehr gute Frage. Also wir können nicht dauernd irgendwie, oder ein Trainer kann nicht dauernd einen superlativen Feuerwerk abfeuern, weil sich das ganz schnell auch erschöpft. Und deshalb gehört zum Beispiel dazu, solche Dinge auch zu dosieren. Das ist auch jetzt werden zum Beispiel vor der Europameisterschaft noch ein Teambuilding mit einem Sondereinsatzkommando der Polizei. Und das ist schon nochmal so eine ganz besondere Form, weil dieses Beispiel als Team, ja, wie geht man in eine lebensgefährliche Situation rein und was können wir davon lernen, das ist schon ein echtes Highlight. Und dann muss man gucken, dass man das zu einem guten Zeitpunkt setzt, wo die Mannschaft das sozusagen auch mit ins Turnier nehmen kann. Man kann nicht ständig Superlative machen. Aber ich glaube zum Beispiel, das war ein schöner Zeitpunkt, unmittelbar vor der Europameisterschaft sowas mitzunehmen und sich mit diesen SEK-Leuten zu unterhalten. Wie bauen sie gegenseitig Vertrauen aus? Wie kommunizieren sie? Wie schaffen sie es, mit einer One-Shot-Opportunity gut umzugehen? Und was heißt das für uns? Das war toll. Und wiederum hat da zum Beispiel Julian Nagelsmann gesagt, das lasse ich für die Mannschaft zu dem Zeitpunkt. Er ist gar nicht mit reingegangen in die Situation und hat gesagt, das sollen sie miteinander erleben. Und kam dann etwas später wieder von der anderen Seite mit Impulsen von ihm. Insofern war das so bewusst gesetzt, das gehört euch, dieses Erlebnis. Und ich komme zu einem anderen Zeitpunkt mit anderen Argumenten wieder. Ich glaube, auch das hat er sehr klug gemacht, sehr engagiert gemacht. Ich war, also wenn ich das sagen darf, das gilt natürlich auch für andere Trainer, aber war schon echt beeindruckt von ihm.
Ein Menschen- und Meinungsfänger, Julian Nagelsmann, im besten Sinne, finde ich.
Ja, also was ich kann dir sagen, der ist beim Freizeitkick, ja, ist er wie ein Kicker, der nichts lieber macht als kicken. Und dann kommen Pressekonferenzen, in denen er einen Zusammenhang herstellt, wo man sagen muss, wow, wenn das Politiker könnten, können sie nochmal ganz anders in eine Bevölkerung reinwirken. Und dass er diese beiden Seiten hat, nämlich dieses unbeschwert authentische Fußballerleben.
Aber weil er so ist, wie er ist, das hast du eben zweimal zitiert.
Ja.
Ja, und das macht er immer. Also er war ja auch Außenminister bei den Bayern, als er da Trainer war, musste viele Dinge wegmoderieren. Also er war 30% Trainer und 70% eigentlich damit beschäftigt, die anderen Dinge so in Bahn zu lenken, dass es irgendwie noch funktioniert. Ist ja auch eine große Kunst.
Ja, also, und das in der ersten 30er-Hälfte, ne?
So also, sieht's aus. Ja. Gut, der hat ja auch über den Tod seines Vaters gesprochen. Also es ist ja auch unter besonderen Umständen groß geworden. Das weißt du wahrscheinlich viel besser als ich, wie sehr das einen Menschen prägt und wie sehr das auch einem vielleicht, da hilft es jetzt irgendwie eine blöde Vokabel, aber was das aus einem macht, in verschiedenen Situationen auch richtig zu reagieren vielleicht. Wie war der Abschied, Hans, nach 20 Jahren?
Schon emotional. Also das war, ich weiß, nach der Niederlage gegen Spanien bin ich mit manchen Spielern noch in den Block gegangen, also von unten raus im Stadion in den Block gegangen, wo die Familien sitzen. Ich bin dann auch nochmal, in dem Fall bei mir waren auch die erwachsenen Kinder und meine Frau war da und so. Und die waren halt auch traurig über die Situation. Und dann bin ich zurückgelaufen und nochmal so über dieses Spielfeld, habe mich so einmal so umgedreht im gesamten Stadion, das ich dann geleert hatte. Und das war schon, dachte ich, wow, das sowas kommt nicht wieder und war voller Dankbarkeit, aber auch Kribbeln da drin. Und dann bin ich in die Kabine gekommen und da haben mehrere Leute haben dann in der Kabine was gesagt, aber vor allem natürlich, weil klar war, dass Toni sein letztes Spiel gibt. Jo Kimmich hat auch gesprochen dazu und es war ein Gefühl von Abschied von mehreren Personen da drin und es war wirklich berührend und aber auch wirklich voller, weil wir das nicht zu sehr strapazieren im Begriff, aber voller Dankbarkeit, weil das sind ja wirklich, ja, das glaubt man nicht, dass man sowas mal machen darf und so lange machen darf und so in Kabinen selbstverständlich raus und rein darf, den Bundesadler mit auf der Brust trägt und diejenigen, die andere annehmen, als normale Ansprechpartner hat. Also das ist schon ein Geschenk. Insofern wusste ich, jetzt ändert sich auch ein bisschen was in deinem Leben, auch wenn ich immer noch im Business bin. Aber das war schon zugespitzt. Ja.
Freust du dich als Psychologe mehr auf das, was dann kommt? Oder bist du dann als Mensch jemand, der auch zurückblickt und sagt, Mensch, ja, es ist halt vorbei jetzt?
Ja, also ich möchte auch, ich bin 64 und deshalb die beruflichen Themen ändern sich natürlich auch ein wenig. Ich bin weiterhin an der Uni und mit meinem eigenen Unternehmen noch aktiv und möchte das gerne auch noch ein paar Jahre machen, weil ich wirklich Spaß dran habe und dem Sport auch sehr, sehr verbunden bin. Diese viele Zeit des Reisens mit Mannschaften, da bin ich heute auch ganz froh, dass ich sagen kann, ich habe ein bisschen mehr Abstand zu dem. Ich bin nicht immer mittendrin, sondern gucke mir auch Dinge von außen an. Und vielleicht macht man manchmal auch Fehler, wenn man innen drin ist. Und dann schaut man mehr nach außen. Und wir haben uns auch schon unterhalten, wie eine Außendarstellung wirkt von einer Mannschaft. Und man sieht es manchmal von innen nicht so. Deshalb freue ich mich heute auch darüber, Dinge von außen angucken zu können, mit etwas mehr Abstand. Und habe immer noch Kontakt zu vielen Leuten. Darauf freue ich mich auch. Also auf den etwas mehr Abstand, aber trotzdem immer noch zu fühlen, wie sich es anfühlt, wenn man da mittendrin ist. Also das ist schon schön und ich glaube, das Gefühl lässt mich auch die nächsten Jahre nicht los. Es war einfach zu prägend.
Ich weiß, wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, dass du gerne mit Bildern arbeitest. Ich kann mich, glaube ich, an eine Raketenmetapher erinnern. Das war noch zu Hoffenheim-Zeiten, wenn ich mich so ganz dunkel erinnere. Ich weiß nicht. Hast du ein Lieblingsbild, an das du dich erinnerst vielleicht? Also was sehr gut funktioniert hat oder was das ist auch, das bin so ich oder das gebe ich gerne weiter? Hast du sowas im Kopf?
Ich habe ein Bild für mich, tatsächlich, wenn wir mit dem Bus in den Stadien ankamen, dann sind es so 1-3 Viertelstunden vor dem Spiel und da sind nur ganz wenig Leute im Stadion und dieses in das leere Stadion kommen und dieses, hier kann gleich was Großes stattfinden und es kommen ganz viele Menschen zusammen, es ist so eine Vorstadtspannung, vorher hat man aus dem Bus heraus die Menschen jubeln sehen und die sich freuen auf etwas. Und dieses Zulaufen auf ein Spiel mit hin, vielleicht ist es dann kein Bild, sondern ein kleiner Film sogar, mit hin, wenn man zum Abschluss mit der Mannschaft durch einen Tunnel darf und dann ist das Stadion voll. Da ist eine Atmosphäre, die kann man nicht durch irgendetwas anderes ersetzen. So, und dieses Gefühl, du kommst durch einen Tunnel, darfst hinter der Mannschaft herlaufen, nimmst dann an der Seite Platz. Das ist ein Bild, das finde ich berauschend, wirklich.
Wenn du nicht motiviert bist, Hans, wer motiviert dich?
Ein wirklich cooles Umfeld an in dem Fall Kollegen, aber insbesondere auch familiär. Also ich bin da immer toll begleitet worden und durfte so viele allein zeitliche Freiräume einbringen und die Familie hat sich so gefreut für mich, dass ich das machen darf, sodass ich einfach eine ganz tolle Homebase hatte und einerseits dann auch wirklich erzählen konnte, aber auch fachlich mich mit Kollegen und Kollegen so austauschen konnte, um auch kritisch auf das eigene Wirken zu gucken, was mich dann wieder fürs Nächste bereichert hat. Also für mich ist es maximal gut gelaufen.
Deine Frau ist ja auch Psychologin.
Ja.
Analysiert man sich da gegenseitig?
Wir versuchen es zu vermeiden.
Hans, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in diese lange Zeit. Und ich wünsche dir das Allerbeste für das, was jetzt kommt und was 20 Jahre mit dem DFB-Team so tief in deinem Herzen verankert, haben wir jetzt alle gespürt und genieß es, was kommt. Danke sehr.
Herzlichen Dank, Sebastian. Alles Gute dir auch.
Das war Spielmacher. Spielmacher. Der EM-Talk mit Sebastian Hellmann. Eine Produktion von 360 Media. Neue Folgen gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Kennt ihr schon das Lederhosenkartell? Unsere Hörempfehlung zum Oktoberfest. Ein einmaliges Hörerlebnis findet die Taz. Wie Goodfellas, nur über Wiesen statt Mafia, sagt der Fokus. Und die Süddeutsche schreibt, ein wilder, fabelhafter Rikscha-Ride, der jedem selbst überlässt, ob er die Wiesen ein bisschen mehr oder weniger hassen will. Hier ist der Trailer.
Ich bin Alexander Gutsfeld. Hauptberuflich Journalist, Nebenberuflich Rikscha-Fahrer. In diesem Podcast nehme ich euch mit auf das Oktoberfest und in meine Rikscha. It's Oktoberfest. It's the price, sorry.
There's Deutsch, yeah. Land, and there's Bayern. Bayern is besser.
Es geht um den Aufstieg der Münchner Schickeria.
Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast.
Und wie ein Mann namens Gerd Käfer die Wiesen vom stinknormalen Volksfest zum exklusiven Promi-Treff gemacht hat.
Eine Carpaccio-Roulade aus Kalb, das Feinste, was Sie im Moment kriegen können, wird mit Senfbutter überbacken.
Katy Perry im Dirndl.
Es geht ums Hart, dem After-Wiesen-Club, der im April 2019 von 160 Sondereinsatzkräften der Polizei gestürmt wurde.
Da, wo der Alkohol rübergeflossen ist, da ist auch meine Drogen rübergeflossen.
Es geht um Sexarbeiterinnen. Und um Koksdealer, die auf der Wiesn das Geschäft des Jahres machen.
Alexandra, when we get back, me and you, should we go sniff some cocaine?
Es geht um kriminelle Polizisten.
Das waren die bisher größten internen Ermittlungen, die in der Geschichte der Bundesrepublik in diesem Umfang gegen Polizeibeamte geführt wurden.
Und es geht natürlich ums Bier.
So, und jetzt nehmen wir alle unsere Krüge in die Hand.
Und wie ein Mann dem Münchner Bieradel den Kampf ansagt.
Wir trinken auf das persönliche Wohl unseres bayerischen Ministerpräsidenten und seiner lieben Frau Karin, auf unsere herrliche bayerische Heimat und unsere geliebte Vaterstadt München. Prost benannt!
Das ist das Lederhosenkartell. Ein Podcast für alle, die die Wiesn lieben, die sie hassen oder selbst noch nie da waren. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Das ist wie eine Liebe. Kennst du Schmetterlinge im Bauch? 1000 Schmetterlinge. Nicht 1000 Maus kriegt, 1000 Schmetterlinge.